Einen herzlichen guten Morgen. Es ist wieder ein Vorrecht, hier zu stehen und das Wort Gottes weiterzugeben. Naja, wo man schon wochenlang Gedanken darüber gemacht hat, was man heute Morgen weitergibt, ob man es ja auf einfacher Basis macht. Das ist immer die Herausforderung für den Prediger, wie er etwas weitergibt, was jetzt so einen Tiefgang hat, wie das Kapitel 2 von 2. Thessalonicher. Oder ob man in die Tiefe geht und weiter ja erforscht, was Gott einem ja offenbart und zeigt. Und ich muss gleich von Anfang an sagen, es geht ja nicht jetzt so tief ins Wort hinein, weil einfach die Zeit nicht reicht, sondern wir machen jetzt nur das, was eigentlich Paulus mit diesem Brief bezweckte. Und zwar, er hat etwas entdeckt in der Gemeinde, was sie verloren hatten. Und er möchte durch diese Botschaft, durch dieses Kapitel 2, sie wieder neu ermutigen, wieder das zu bekommen, was sie verloren hatten. Und da fragen wir uns, was haben sie verloren? Wenn wir hineinschauen, jetzt zum Beispiel anfangen mit 1. Thessalonicher, da sehen wir im Kapitel 1, wie Paulus diese Gemeinde beschreibt. Ja, sie ist so eine vorbildliche, ja aktive, eine hervorragende Gemeinde in der Zeit von Paulus. Und da sehen wir, dass in Kapitel 1, Vers 3, wo Paulus so drei Dinge herauf zeigt oder ihnen klar macht, ja, was so eine lebendige Gemeinde ist. Da heißt es in Vers 3, und da heißt es, unablässig eingedenk eures Werkes im Glauben und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Da sehen wir die drei Dinge, ja, Werke des Glaubens, Bemühungen der Liebe und Ausharren in der Hoffnung. Und das ist das Zeichen zu einer lebendigen Gemeinde. Und das müssten und könnten wir auch jetzt heute, wenn wir uns prüfen, sind wir eine lebendige Gemeinde, gerade diese drei Dinge an uns herantreten. Aber wir fahren weiter. Jetzt kommen wir zum 2. Thessalonicher Brief. Und da sehen wir, wie Paulus die Leute, also diese Gemeinde grüßt in 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Was steht da? Da steht, wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es billig ist. Wunderbar. Und dann heißt es, weil euer Glaube überaus wächst. Und dann heißt es weiter, und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist, so dass wir selbst unser euer Rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Habt ihr gemerkt, da fehlt was? Ja, da fehlt das Dritte. Wir haben hier gelesen vom Glauben und haben gelesen von der Liebe. Aber wo bleibt die Hoffnung? Und das ist gerade das Problem, was Paulus in diesem Brief auffrischt und ja behandeln will, dass sie wieder zu dieser lebendigen Hoffnung der Wiederkunft Jesu kommen. Und das soll heute unser Thema sein. Wir kommen zu 2. Thessalonicher Kapitel 2. Okay, ja. Und da fangen wir gleich an mit dem ersten Vers. Es geht jetzt also Vers für Vers weiter. Manchmal ziehen wir etliche Verse zusammen und dann wiederholen wir. Also es ist einfach nur, um ja unseren Glauben, unseren Einblick in das Wort Gottes zu vertiefen. Fangen wir an. Im Vers 1, wir bitten euch, Brüder, betreffs der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm. Da müssen wir schon zuerst mal einen klaren Unterschied machen, und zwar mit diesem Wörtchen und. Und ist hier so eine Aufzählung, nicht so eine Verbindung, sodass man sagt, das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus und die Vereinigung mit ihm ist ein und dasselbe. Hier müssen wir sagen, gleich von Anfang an, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ist der Tag des Herrn. Und das werden wir natürlich noch an diesem Vortrag noch öfter hören, Tag des Herrn und was damit zusammen ist. Dann heißt es dann weiter, unsere Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung. Wenn wir als Gläubige, als Kinder Gottes einmal mit ihm, ja, entrückt werden. Kommen wir zum nächsten, ja, wir bitten euch aber, Brüder, und dann Vers 2, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in eurer Gesinnung, noch erschreckt. Also hier nimmt Paulus etwas wahr und schreibt der Gemeinde, ja, sie sind erschüttert worden, sie sind erschreckt worden in ihrer Überzeugung, in ihrem Glaubensleben. Und dann hat er festgestellt, dieses Erschrecktsein, dieses Erschüttertsein, das hat Folgen in ihrem Gemeindeleben. Sie waren erschüttert, weil sie durch so viel Trübsal und Drangsal gehen mussten, dass sie einfach geglaubt haben, jetzt ist der Tag des Herrn vor, jetzt ist die Entrückung schon passiert, jetzt war die Versammlung und wir sind übrig geblieben und müssen jetzt durch diese Trübsalszeit. Und das war für sie eine harte Nuss, denn sie hatten ja nicht noch die Offenbarung und sonstige Bücher, wo sie nachschlagen konnten, wie wir heute. Und so haben sie dann gesagt, oder so sind sie erschüttert worden, erschreckt worden, und Paulus geht auf dieses Thema ein. Und dann schreibt er, warum sind sie erschüttert worden? Weil Menschen kamen, die gesagt haben, ja, ich hatte eine Offenbarung, ja, so und so müsste das sein. Dann sind andere gekommen und haben durch ein Wort, durch eine Predigt gesagt, naja, so und so sehe ich das. Und dann sind wieder andere gekommen und haben dann gesagt, naja, da ist ein Brief, der ist von Paulus geschrieben. Der wurde gar nicht von Paulus geschrieben, aber der unterstützt ihre Auslegung, ihre Überzeugung. Und da waren sie erschüttert und haben gemeint, was diese Prediger oder diese Offenbarungen sagten, und zwar, als ob der Tag des Herrn da wäre. Als ob dieser Tag des Gerichts da ist. Und das war für sie so etwas Schockierendes, dass sie praktisch diese lebendige Hoffnung verloren hatten. Und wir sehen, dass wir heute auch in einer Situation so stehen. Ja? Auch manche werden erschüttert in ihrem Glaubensleben. Erschreckt, ja, wenn sie ins Internet gehen und dann da die YouTube-Predigten alle anhören und alle möglichen, dann kann man da schon manche Schrecken kriegen, wie manche Sachen da ausgelegt oder dargelegt oder fundamentiert werden. Also lasst euch nicht erschrecken. Gott hat seinen Plan mit jedem Einzelnen, und da müssen wir heute noch ein bisschen tiefer eingehen. Ja, lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht erschüttern. Und dann kommt es in Vers 3, schreibt Paulus ihnen klipp und klar, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Und das ist ihm ein richtiges Anliegen in diesem zweiten Brief. Deshalb hat er auch den zweiten Thessalonicher Brief geschrieben. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und geoffenbar worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und zwei Verse weiter macht er diese Tatsache in Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Also wir sehen hier, dass Paulus schon eine Grundlage in den ersten Verkündigungslehrwochen dort, wo er 3 Wochen in dieser Gemeinde war, hat er schon am Anfang an diese Wichtigkeit vorgestellt und gepredigt und gelehrt, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass es ihre lebendige Hoffnung ist, dass er sie zu sich nimmt. Und hat sie immer wieder daran erinnert, hier in diesem Vers, erinnert euch, was ich euch gelehrt habe, was ich euch gesagt habe. Und dann geht es weiter, wollen wir dann schauen, was ist der Tag des Herrn? Wenn hier das Wort uns sagt, ja, Tag des Herrn, was sollen wir davon verstehen? Wir blättern jetzt zurück in den ersten Brief von Thessalonicher. Da werden so manche Sachen auch ganz klar, wie der Paulus den Thessalonicher, den der Tag des Herrn erklärt hat. Da heißt es, denn Wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Da sehen wir, bei seiner Ankunft sind wir die Krone, also mit ihm. Und das ist der Tag des Herrn, da werden wir mit Jesus wiederkommen auf diese Erde. Wir werden noch später Verse dazu sehen. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Und da wird die Gemeinde offenbar werden. Nächster Vers im ersten Brief, da heißt es in Kapitel 3, Vers 13, auf dass eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Herrlichkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und jetzt heißt es ganz wichtig, mit allen seinen Heiligen. Das ist Jesus kommt da nicht, um seine Heiligen zu holen. Das war die vorher, das war die Entrückung. Aber hier kommt er mit allen seinen Heiligen. Das ist der Tag des Herrn. Das ist, wann Jesus Christus am Ende ja wiederkommen wird, zu richten, als Gericht. Und dann heißt es noch in Kapitel 4 vom 1. Thessalonicher Brief. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott durch ihn, durch Jesus Entschlafene, mit ihm bringen. Also wir werden mit Jesus, ja wenn er wiederkommt am Tag des Herrn, werden wir mit ihm auf die Erde kommen, zum Gericht über die Erde. Ja, mit ihm. Und so lesen wir weiter, in Kapitel 5 wird dann nochmal drauf eingegangen, wo Paulus dann den Thessalonichern schreibt, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, ja, Tag des Herrn also kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn ihr sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ist euch da was aufgefallen im Vers 3? Sie redet er. Der redet nicht von uns, sondern von sie, von denen, die da noch übrig bleiben auf der Erde. Da wird der Tag für sie plötzlich kommen. Ja, da wird wie ein Gerichtsoffenbarung, ja, wie ein Dieb in der Nacht wird plötzlich der Sohn Gottes, Jesus Christus, kommen mit seinen Heiligen. Und das können wir dann lesen in der Offenbarung. Nur ein paar Stellen, ja, außerhalb von Thessalonicher Brief, da heißt es in der Offenbarung 19, Vers 11 und 12, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, und mit Gerechtigkeit richtet und streitet er. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und waren angetan mit weißen und reiner Leinwand. Und das ist die Gemeinde, das sind wir. Und da sehen wir dieses weiße Pferd, und der darauf sagt, ist unser Herr Jesus Christus. Und jetzt möchte ich nicht weiter darauf eingehen, ja, da könnte man noch viel darüber sagen, aber die Tatsache stellen wir fest, dass es hier, dass der Tag des Herrn ist. Das Wiederkommen Jesu Christi auf diese Erde, um Gericht zu halten. Matthäus 24 zeigt uns auch dieses Wiederkommen des Herrn. Da heißt es, ja, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen und werden den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit können wir auch beschreiben. Da sind wir mit eingeschlossen. Wir strahlen da auch die Herrlichkeit Gottes aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Die Entrückung, das ist das andere Stück. Ja, unsere Vereinigung mit ihm, so haben wir es im ersten Vers gelesen. Unsere Vereinigung mit ihm. Und da lesen wir ab Vers 15 bis 18 in Kapitel 4 vom 1. Thessalonicher Brief, wie diese Entrückung sein wird, wo Jesus kommen wird, aber nicht sichtbar, sondern er wird uns in den Wolken, ja, dem Herrn entgegenführen. Ich lese mal, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn er selbst, der Herr, wird wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Habt ihr gesehen, ja? Bis zur Wiederkunft des Herrn Jesu, wenn wir ihn vereinigt sein oder sehen dürfen. Das ist die Entrückung. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell für euch. Dann wollen wir weiterfahren, gliedern wir jetzt die ganzen Sachen ein bisschen mehr auf. Ja, es gibt manchmal Wiederholung, der Tag des Herrn auf einer Seite und die Entrückung, dass unsere Versammlung mit Jesus auf der anderen Seite. Und wir wissen ja, dass der Heilige Geist auf diese Erde kam. Und wir wissen, dass es der Zeitpunkt von Pfingsten war, als der Heilige Geist auf diese Erde kam und die Jünger, die versammelt waren, die 120, die da waren, erfüllt hat. Sichtbar auch, möchte nicht weiter darauf eingehen. Und da fing dann die Zeit der Gemeinde an, da fing die Zeit des Heiligen Geistes auch. Auf dieser Erde, er ist auf diese Erde gekommen. Das ist eine Tatsache. Und da heißt es von ihm, und das hat Jesus Christus selbst gesagt, ja, sagt er, und wenn jener kommt, also der Heilige Geist, wenn jener kommt, wird er die Welt. Er wird nicht jetzt in der Gemeinde, sondern er wird die Welt überzeugen von Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das hat Jesus den Jüngern klipp und klar erzählt und gesagt. Und dann heißt es weiter, von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ja, von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Ja, ihr seht mich nicht, aber Jesus hat doch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, und das ist im Heiligen Geist. Ist er bei jedem Einzelnen bis ans Ende der Welt, ans Ende der Zeiten von diesen Leuten, ja, von den Gläubigen. Aber er ist gekommen, ja, als Zeugnis in der Welt, ja. Dann heißt es dann weiter, wird er die Welt überzeugen und dann auch vom Gericht. Der Heilige Geist wird die Welt überzeugen, dass, wie es hier steht, der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das ist jetzt nur ein Vorspann von dem, was wir nachher ja weiter hören werden. Wir leben jetzt im Zeitalter der Gemeinde, im Zeitalter des Heiligen Geistes hier. Und der Heilige Geist erwirkt. Sonst könnten wir gar nicht mehr weitermachen. Wie sollten wir das Evangelium einem anderen sagen, wenn der Heilige Geist nicht wirken würde und den anderen von Sünde übersetzt? Meint ihr, wir könnten mit unserer Begabung der Sprache, mit unseren Worten den anderen so überzeugen, dass sein Herz sich ändert, dass er Buße tut vor Gott? Nein, das ist das Werk des Herrn. Ich kann verstandesmäßig kann ich ihn überzeugen, aber das hat nichts mit dem Herzen dann zu tun. Und da ist es heute ein ganz großes Problem, wenn man versucht, durch Methoden und sonstige Dinge die Menschen zu überzeugen, dass sie Sünder sind, dass sie in die Hölle kommen. Und dann, wenn sie dann Ja sagen zum Glauben, ja, dann bist du eben im Himmel. Das ist ein großer Irrtum. Der Geist Gottes muss die Leute überführen. Sie müssen wirklich Buße tun und erkennen, dass sie Sünder sind und ohne Jesus ins Verderben gehen. Und wenn sie diesen Schritt erkannt haben, und das kann nur der Heilige Geist sie überzeugen, dann sind sie gerettet, dann dürfen sie die Wiedergeburt erleben. Und diese Zeit der Gemeinde, die geht bis zur Entrückung, zu der Entrückung, wo wir Lebenden, ja, mit den ja, auferweckten Toten, die in Christus gestorben sind, in den Wolken dem Herrn begegnen und mit bei dem Herrn sein dürfen, alle Zeit. Kommen wir auf die andere Seite. Der Herr Jesus wird wiederkommen und zwar sichtbar für alle, für die ganze Erde. Und er wird kommen und zwar auf dem Ölberg, so steht es im Wort. Und er wird dort seine Füße hinstellen auf dem Ölberg und sagen, und die ganze Herrlichkeit, die wir vorher gelesen haben, wird sich da offenbaren. Und dies wird geschehen, ja, nach der Trübsal, nach der Drangsalszeit, ja. Die wird sein, ja, von der, bis zum Tag des Herrn und wird abgerechnet, diese 7 Jahre, kurz nach der Entrückung. So wird, so bis der Herr und mir, ja, im Gebet und so weiter gezeigt hat oder wo ich erforscht habe. Dann Trübsalszeit. Das sind ganze 7 Jahre. Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, da könnte man noch ganz, ganz viel sagen, aber wir wollen einfach weiterkommen und sind bei diesem Kapitel 2 von 2. Thessalonicher und wollen beim Wort bei diesem Kapitel bleiben und nicht weiter abweichen und über Trübsalszeiten und sonstige reden. Also gehen wir weiter. Wir lesen mal von Vers 3 bis Vers 8 vorweg, dass ihr Gedanken darüber habt und machen könnt, was jetzt alles kommt. Also wir lesen ab Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, und da reden wir vom Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und wenn wir von Mensch der Sünde reden und vom Sohn des Verderbens, dann reden wir von einem Antichrist. Ja, da will ich auch nicht weiter drauf eingehen, aber es ist diese Person, die bis zum Ende die ganze große Verführung machen wird. Dann heißt es in Vers 4, welcher dieser Antichrist oder dieser Mensch der Sünde widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist. So dass er, dieser Mensch der Sünde, sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass er, dieser Mensch der Sünde, zu seiner Zeit geoffenbar werde. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Weg geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose, ein Mensch der Sünde, offenbar werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Soweit mal in einem Zug des Zusammenhangs diesen ganzen Text. Jetzt wollen wir ihn einzeln mal, ja, vor uns vor Augen führen. Wir nehmen auf dieser, ja, linken Seite mal, was wir schon gesprochen und wo ihr schon Klarheit haben, ja, die Zeit der Gemeinde, die Zeit des Heiligen Geistes. Dann wollen wir jetzt zum Tag des Herrn kommen, von dem hier der Apostel Paulus zu diesen Thessalonichern redet. Er wird kommen, ja, er wird auf den Ölberg kommen, sichtbar für alle Menschen und das mit seinen Heiligen, mit seiner Gemeinde, mit uns. Und dann heißt es, jetzt wollen wir nochmal diese Verse lesen, da heißt es ab Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, und was ist dieser Tag? Der ist Tag des Herrn. Ja, kommt nicht, er kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Der Abfall. Das ist nicht der Mülleimer, der voll Maus, wo wir unseren Abfall reinschmeißen, ja, das wir nicht mehr gebrauchen. Sondern hier ein Abfall ist ein Abweichen von einer gewissen Norm, von einer gewissen, ja, von einem gewissen Status. Und Gott hat den Menschen geschaffen in seinen Gesetzen, in seinen Naturgesetzen, in seinen, ja, Verordnungen. Und wenn ihr hineinschaut in den letzten 50 Jahren, wie diese Ordnung, die Gott eigentlich dem Menschen mitgegeben hat, ja angegriffen wurde, ja zertrampelt wurde, dann sprechen wir heute wirklich von einem Abfall. Ja, von einem Abfall der Normen Gottes. Denken wir nur mal an die Abtreibung, die vor 50 Jahren mal angefangen hat. Und heute, wenn ihr überlegt, jede 2 Sekunden, jetzt, wird ein Kind, ein Embryo umgebracht. Das ist doch grausam. Und das ist so ein Abfall von den Normen Gottes, von seiner Schöpfungsordnung. Und dann denken wir weiter, was da alles dann ja folgt. Ja, vor 50 Jahren, denke ich, war schon so ein richtiger, ja, Treppe abwärts, Abfall. Ja, die Autorität wird nicht mehr geachtet. Was ist eine Familie? Was sind Eltern? Was ist ein Vater? Was ist eine Mutter? Ja, was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Ja, was ist, das ist alles Normen, die einfach überfahren werden heute. Und wo ist die Autorität? Ja, da meinen manche, sie können alles ja durch Rebellion ja wieder erreichen. Ja, ich möchte da keine Beispiele nennen, das gehört nicht hierher, aber ihr wisst, wie die Welt außer Rand und Band ist. Einfach in diesem Abfall, einfach weg von allen Normen abgelöst, die Gott eigentlich den Menschen weitergegeben hat. Ja, nicht zu reden von diesen Sachen mit, naja, lassen wir das. Abfall, das sehen wir heute. Und da redet ja schon Paulus zu Timotheus und warnt ihn als Prediger schon damals. Da heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und da können wir weiterfahren. Aber ich will in 2. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig, also selbstliebend sein, geldliebend, ja, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ach, da könnten wir die ganze Liste weitermachen. Und noch heute, ja, Beispiele bringen, wie es heute wirklich um uns aussieht, wie die Menschen reagieren, was sie machen, sie lassen sich nichts mehr sagen. Es ist traurig, aber wir haben so einen Abfall. Machen wir weiter. Da heißt es, der Abfall kommt und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde. Das ist nach diesem Abfall. Da wird auch dieser Mensch angesprochen, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Ja, er wird offenbar werden noch vor dem Tag. Zuerst. Und dann heißt es, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Also er setzt selbst die Krone auf und sagt, er ist der Höchste. Und dann geht es weiter, was Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, als dass er Gott sei. Und das ist eine Tatsache, die hier Paulus wortwörtlich weiter sagt. Da kann ich nicht weiter überlegen oder was anderes denken. Und so kommen wir dann zu diesem Vers 5. Wo Paulus sie nochmal zeigt, ja, das habe ich doch euch alles schon erzählt und gesagt. Denkt mal darüber nach, was ich euch alles gelehrt habe. Denkt an den Vers 5, ja, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens, dieser Abfall, der kommen wird. Fahren wir weiter und dann kommt es in Vers 6. Und nun wisst ihr ja, was noch aufhält. Ja, was hält noch auf? Ja, dass dieses offenbar wird. Ja, dass er, das ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, was er aufhält. Und dann heißt es weiter, ja, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Weg geschafft werden. Er muss aus dem Weg geschafft werden. Und wir sehen hier, ich habe es nicht gesagt, dass es jetzt die Gemeinde ist, die weggetan werden muss, sondern ich rede von dem Heiligen Geist. Die Gemeinde ist sie, ja, die Gemeinde. Und wir reden hier von einem der weggetan werden muss. Und da sehen wir, oder sehe ich bis jetzt, diesen Heiligen Geist, der weggetan werden muss. Denn hier, ich wiederhole nochmal das, was der Herr Jesus gesagt hat. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen. Der Heilige Geist kommt, die Welt zu überzeugen, ja, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und er, dieser Heilige Geist, er muss weggetan werden. Denn sonst kann sich das Böse nicht entfalten. Das Böse kann nicht voll sein, solange einer da ist, der sie richtet und der ihnen sagt, die Macht ist ihnen genommen. Wie kann einer Macht haben, dem von vornherein noch einer da ist, der sagt, du hast keine Macht. Und Gott hat jetzt diese Zeit ja erwählt und gesagt, du hast 7 Jahre, 2x3,5 Jahre Zeit und da ist deine Zeit als Antichrist, als Mensch der Sünde, als Sohn des Verderbens, ja, die Welt dahin zu führen, ja, dass sie gerichtet wird. Fahren wir weiter in Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbar werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Und das wird am Ende ja sein, in seiner Zeit, Ende der 7 Jahre, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, auf dem Ölberg. Und so sehen wir, was hier Paulus eigentlich weiter sagt. Dann wird der Gesetzlose geoffenbar werden, welche der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird und ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Also hier sehen wir, dass die Macht des Satans sich da voll entfalten wird. Er wird ja diesen Antichristen anspornen, inspirieren und alles tun. Es ist die Macht von unten, es ist die Zeit, die Gott dem Teufel, ja dem Satan gegeben hat, die Welt zu verführen. Und jetzt kommen wir weiter und denken, ja, was hat das jetzt uns heute zu sagen? Wo sind wir jetzt? Ich wiederhole nochmal diesen Vers, ihn, das ist der Mensch der Sünde, der Gesetzlose, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Und jetzt wird es interessant, unter denen, die verloren gehen, also die Menschen, die in dieser Zeit leben. Und dann kommt etwas Wichtiges. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ich unterstreiche das nochmal. Weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben. Also es sind Menschen, die die Wahrheit mal gehört haben. Die gehört haben, dass Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und sie haben durch die sie hätten gerettet werden können und sie haben es nicht getan. Und das ist eine sehr, sehr ernste Botschaft an all diejenigen, die noch nicht den Schritt getan haben, ja, Jesus ja als ihren Herrn und Heiland anzunehmen, die Vergebung der Sünden zu erlangen. Denn es heißt, und das ist das Gericht, dass Gott auch über diese Menschen spricht, die nach der Entrückung zurückbleiben. Wir denken immer, ja, Gott ist dann gnädig, die haben dann eine zweite Chance, lassen wir alles Mögliche da und dann können sie sich nochmal bekehren. Ja, dann werden sie niederfallen, so wie man das bei heutigen Filmen da sieht. Ja, wenn die Hälfte oder wenn noch mehr alles entrückt sind und 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wie viel da sitzen noch, dann werden sie auf die Knie fallen, oh Herr, vergib mir, gib mir Gnade und so weiter. Aber was steht hier? Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie in der Lüge glauben, denn damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Hier würde ich gleichstellen, ja, dass diese Entrückung gleich auch dem Tod entspricht. Wenn du stirbst, dann hast du die Chance verpasst, dich zu entscheiden. Und wenn die Entrückung kommt, dann hast du auch die Chance verpasst, dich zu entscheiden. ist eine ernste Botschaft. Überlegt's und geht's ins Gebet. Es ist sehr wichtig, dass wir wirklich nachdenken. Wir denken, ja, die Bibel spricht doch noch von vielen Gläubigen aus der großen Trübsal, die zusammengekommen sind. Ja, es gibt Gläubige, es gibt viele, die zum Jesus kommen, aber es sind nicht diejenigen, die schon vorher was von Jesus gehört haben und diese Chance verpasst haben. Meine Überzeugung. Deshalb, lieber Freund, lieber Gast, du bist gemeint, wenn du noch nicht die Entscheidung getroffen hast, wenn du noch keine persönliche Begegnung mit Jesus Christus hast, wenn du noch nicht sagen kannst, ja, ich bin ein Kind Gottes. Deshalb sage ich heute, und das ist ein Vers, der mich umgeworfen hat, als ich 17 Jahre alt war, ja, siehe, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Wenn jemand meine Stimme, also die Stimme Jesu jetzt hört und die Tür auftut, so wird Jesus in sein Herz hineinkommen und das Abendmahl, dieses Gemeinschaftsmahl mit ihm halten und er darf sich erfreuen an dem Herrn Jesus. Deshalb, wer heute noch keine persönliche Beziehung hat zu Jesus, heute ist die Möglichkeit da. Fahren wir weiter, jetzt kommt der letzte Abschnitt von diesem Kapitel und heißt es ab Vers 13, wir aber sind Gott alle Zeit zu Dank schuldig für euch. Und das ist etwas Wunderbares, wenn der Apostel Paulus das so schreibt von dieser Gemeinde. Und so können wir auch in unserer Gemeinschaft auch das ja für unseren Bruder, für unsere Schwestern sagen. Wir sind zu alle Zeit Dank schuldig für Gott, dass der Bruder, die Schwester, dieses Ehepaar, jenes Kind und so dabei ist. Dass sie die Entscheidung getroffen haben. Ich freue mich so, dass ich die hier ja zusammen sehe. Und dann, also sei Dank schuldig für euch vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt hat. Gott hat erwählt. Und das ist das wunderbare Werk des Heiligen Geistes, der sein Wort, das Evangelium gebraucht, dass die Menschen in der Welt überzeugt werden von ihrer Sünde, ja von ihrer Gerechtigkeit, die sie nicht vor Gott haben und von dem Gericht, was auf sie wartet. Der Geist Gottes, er hat sie erwählt und er hat auch sie berufen. Ja. Und dann heißt es weiter, in der Heiligung des Geistes, ja, erwählt in der Heiligung des Geistes und das ist die Liebe, die der Geist Gottes in unser Herz hinausgegossen hat. Und dann im Glauben an die Wahrheit, der Glaube, der uns geschenkt wurde. Und dann sind wir berufen, ja, zur Erlangung der Herrlichkeit und das ist wieder die Hoffnung. Seht ihr, was der Apostel Paulus hier im Schilde geführt hat oder vielmehr seine Botschaft, seine Grundbotschaft ist, er will die Gemeinde zu Thessalonich wieder dahin zu führen, dass sie sich freuen auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, dass sie wieder diese lebendige Hoffnung haben. Ja, wir werden einmal beim Herrn Jesus sein und er wird uns zu sich nehmen. Wir brauchen nicht auf den Tag des Gerichts, auf diesen schrecklichen Tag des Herrn warten, sondern wir dürfen ja die Entrückung erleben und dann mit ihm am Tag des Herrn auf die Erde kommen. Und heißt es weiter, Vers 15, so steht nun fest, ihr Brüder, steht fest in der Heiligung des Geistes. Ja, steht fest im Glauben an die Wahrheit und steht fest, berufen zu sein zur Erlangung der Herrlichkeit. Und das soll uns heute wirklich erfreuen. Und das ist eigentlich mein Anliegen, dass ihr euch erfreut, nicht jetzt an dieser prophetischen Auslegungen, wie es alles sein wird, sondern erfreut, dass wir berufen sind, in diese Herrlichkeit aufgenommen zu werden, dass wir diese lebendige Hoffnung haben und dass wir die Liebe und den Glauben in unserem Herzen haben. Und dann, und haltet fest. Ja, haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder einen Brief. Das konnte Paulus damals den Thessalonicher sagen, denn er konnte nicht sagen, jetzt schlagt mal das Neue Testament auf, nimmt den Galaterbrief oder diesen und jenen und lest darin. so wie wir es heute machen. Und deshalb habe ich dann geschrieben, haltet fest am Worte Gottes, studiert es, nehmt es auf in euer Leben, in euer Alltagsleben hinein. Lasst es euch eine Gewohnheit sein, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren. Und dann er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, ja, die ganze Hoheit, ja, die ganze göttliche Offenbarung steht hier, der uns geliebt hat und einen ewigen Trost uns gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnaden hat er uns all diese Sachen gegeben. Ist das nicht etwas zum Freuen an diesem Morgen, wo Gott uns so reich beschenkt hat, geliebt, einen Trost gegeben, ja? Er hat uns diese Hoffnung gegeben, dass wir nicht irgendwie ja, ausgeliefert sind den Trübsalen und den Gerichten und alles, was da auf diese Erde noch zustürmen wird, sondern er hat uns ja zu sich bestimmt. Und dann heißt es noch zum Schluss, tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ja, Gott wird uns trösten. Jesus Christus wird uns beistehen. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk. Ja. Amen, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme, aber ich hoffe, es war verständlich, ihr habt alles mitgekriegt und jeder möge es in seinem Herzen bewegen. Mir kommt jetzt nichts jetzt drauf an, wie die einzelnen Faktoren, ja, Mensch, der Sünde und der Abfall und alles jetzt ja noch im Einzelnen ausgehandelt und im Zusammenhang ist. Mir kommt es darauf an, dass wir wieder ganz neu erfrischt sind, ja, im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, ein Zeugnis für den Nächsten zu sein. So wie Paulus es bei diesen Thessalonikern hatte. Wir wollen noch aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns jetzt dein Wort geschenkt hast. Schenke, dass wir es in unserem Herzen bewegen, dass wir darüber nachdenken und uns erfreuen an deiner großen Gnade, an deiner großen Güte, die du uns geschenkt hast. Herr, dass wir einmal bei dir sein werden, dass wir diese lebendige Hoffnung der Entrückung haben dürfen. Herr, und dann an diesem Tag des Herrn wiederkommen dürfen, mit dir, ja, das Gericht zu halten über diese ganze Welt. Herr, du hast so wunderbar dein Wort offenbart und wir danken dir dafür. Wir preisen dich, dass wir dich erkennen durften. Und Herr Jesus, du siehst auch diejenigen, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, die noch nicht in ihrem Leben sagen können, ich bin ein Kind Gottes. Herr, schenke du nochmal Gnade in ihrem Leben, dass sie es erkennen, dass sie dich brauchen. Dass du der einzige Weg bist, die einzigste Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit, es gibt nur eine und das bist du. Schenke, dass sie heute diesen Schritt machen und ihr Leben dir übergeben, dass sie erfahren dürfen, ja, du bist der Herr, du machst alles neu. Und so danken wir dir jetzt für alles, was du uns schenkst und bereite du uns Gemeinschaft vor, dass wir an deinen Tisch treten dürfen, den du segnest. Wir preisen dich von Herzen dafür. Amen.